Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Dankeschön. Wenn man viele Predigten macht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man merkt, dass man selbst wirklich nichts zu geben hat. Am Anfang denkt man immer noch, ich habe dieser Welt viel zu sagen. Es legt sich. Weil dann irgendwann merkst, du hast schon irgendwie alles gesagt. Was soll ich jetzt noch sagen? Und dann nach ein paar Jahren denke ich, lieber Gott, was soll ich überhaupt sagen? Und irgendwann merkst du, Herr, hilf, denn ich habe nichts zu sagen. Und das ist ganz häufig mein Gebet. Jesus, und das bete ich auch jetzt, Jesus, ich möchte, dass du redest und ich schweige. Weil wenn du redest, Herr, ist alles gesagt. Und du musst zu unseren Herzen sprechen, Herr, weil wir alles von dir erwarten, Jesus. Amen. Ich lese, das sind die zwei Bücher, die ich gerade lese. Das Kleine ist nicht so bedeutend wie das Große, und das eine ist die Bibel, und das andere ist, ich glaube, ein Wunder von Catherine Kuhlman. Das ist ein altes Buch, gibt es nicht mehr, leider nicht am Büchertisch, leider nicht bei Amazon. Ich bin ganz glücklich, dass ich noch eine Kopie gefunden habe. Ja, wenn du Glück hast, kannst du auch noch eine bestellen. Ich wollte, dass du was machst. Sag doch mal zu deinem Nebenmann, dass am 31. abends um 19 Uhr hier United Praise ist und dass das bedeutet, dass hier drei Bands spielen, dass es kurze Inputs gibt, dass es hier Christen von allen Gemeinden sind. Er hat es gerade angesagt, aber wisst ihr, zweifach ist immer besser als einfach. Es ist wie bei den Nadeln bei den Jeans. Dreifach wäre noch besser, aber bei Jeans sieht es dann nicht mehr so gut aus. Zweifach genäht hält länger. Und ich möchte, dass du seinem Nachbar gerade mal kurz erklärst, was United Praise ist, damit er weiß, worum es sich dreht. Just do it. Und wenn du das gemacht hast, dann frag doch mal deinen Nachbarn, ob er schon am nächsten Sonntagabend was vorhat, weil du gehörst mit ihm zusammen hier zu Ken Fisch gehen, weil es ziemlich gut ist, weil es darum geht, dass Menschen gesund werden. Und dass du sogar Leute einladen kannst von anderen Gemeinden und von anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen, lad doch einfach ein. Ken Fisch ist ein Mann, der hat viel zu sagen, hochintellektuell auf gleichzeitig ganz einfachem Niveau, der wirklich vieles zusammenbringt und wirklich einen vollmächtigen Dienst da ist. Wir sind wirklich privilegiert. Wir sind im Moment, glaube ich, so ziemlich der einzige Ort in Deutschland, wo er hinkommt. Und er hat einen weltweiten Dienst, also wenn er zu uns kommt, kann er nicht nach Australien oder sonst wo gehen. Und Gott hat zu ihm gesagt, dass er die nächsten 5 Jahre in Deutschland, deutschsprachigen Raum investieren soll. Und deswegen, es wird super, wenn der da ist. Gut, mir ist einfach wichtig, dass so Dinge hängen bleiben, weil wir hören ganz häufig, davon habe ich jetzt wirklich nichts gewusst. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt machen wir das mal hier flächendeckend. Und wenn du jetzt jemanden vermisst heute im Gottesdienst, warum rufst du ihn nicht an und sagst ihm mal Bescheid? United Praise und Ken Fisch, damit wir alle flächendeckend informiert haben. Ja, es ist so, ne? Also ich meine, wir wollen besser kommunizieren und das war jetzt mein Versuch, dass es besser klappt. Gut, ich habe dieses Buch gelesen und wir machen gerade so eine Small Group, die nennt sich Heilungswerkstatt. Das war ein bisschen verunglückter Anfang letzte Woche, sorry vor, aber diese Woche geht es mit vollem Elan. Wir treffen uns dienstags um 19 Uhr bis 19.30 Uhr, also in dieser Zwischenzeit darf man kommen. Und also darf auch noch jemand neu dazukommen, es geht ganz intensiv darum, wie man mehr Heilung und Befreiung und mehr Wirken Gottes in seinem Leben erleben kann und darum kümmern wir uns. Und in diesem Zug lese ich halt auch dieses Buch, habe gedacht, ich muss das mal von Catherine, sie schreibt, ich glaube an Wunder. Und so von den Shows habe ich, also es gab so, sie hat eine Zeit lang sehr viel im Fernsehen gemacht, sie hatte eine regelmäßige Show in den USA und so, und dann habe ich immer, wenn ich es so gesehen habe, ich gedacht, oh, die Frau, die ist so übersteigert, also so über, also da ist so viel, boah, das kann ich nicht, ja, also ich habe immer innerlich so, ich musste immer so ein paar Prozentpunkte runtergehen, weil die mich einfach emotional überanstrengt hat. Und dann habe ich jetzt dieses Buch gelesen, so mit dem Wissen, wie sie eigentlich ist, und ich bin so überrascht, was sie schreibt. Und was mich am meisten bewegt hat, sind die Geschichten. Dieses Buch ist eigentlich voll mit Geschichten von Menschen, die Gott geheilt hat. Und eine Geschichte da drin, die hat sie, der muss Georg Speedy geheißen haben, der Mann, die hat mich besonders berührt. Weil dieser Mann, der war massiver Alkoholiker. Und zwar wirklich in einem vollständigen Endstadium. Das heißt, der war schon in den Kliniken, er hatte schon dieses Delirium Clemens oder Tremens gehabt, wo also eben diese Halluzinationen sind, wo man Dinge sieht, die einfach nicht da sind und man auch Situationen erlebt, die nicht vorhanden sind, weil das Gehirn irgendwie sich verselbstständigt von der Wirklichkeit. Und bei ihm war es so, dass er so stark angefangen hat zu zittern, so stark, dass er sich kein Glas mehr eingießen konnte. Und er konnte keine 2 Stunden ohne Alkohol sein. Also die Ärzte haben ihm gesagt, es gibt nur noch eine Möglichkeit, er wird sterben. Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu retten. Und dann hört er durch den Zufall vom Himmel, hört er über diese Heilungsveranstaltungen von Catherine Kuhlman und er geht dorthin und er hat vorher ein paar Männer getroffen, die ebenfalls frei geworden waren von Alkohol, ihn einfach durch ein Gebet, geht dorthin und ich lese euch mal das ein bisschen vor, weil ich finde es so interessant, was da passiert. Moment. So ging Speedy wie gewöhnlich den Kopf hängend nach vorne und beobachtet von 3000 Menschen. Und er konnte nun einmal die Massen nicht ausstehen. Er sagte, ich fühle mich ganz klein und hässlich, erzählte er. Als sie mir sagten, dass ich sollte dort niederknien, dann tat ich es. Und sie beteten mit mir. Es war ein mächtiges Gebet. Ich fühlte mehr, als ich hörte. Und ich betete auch und bat den Herrn, mir zu vergeben. Ich erinnere mich, wie sie mir auf die Schulter klopften, als sie beteten, um jedem Wort Nachdruck zu verleihen. Und der Schweiß rann mir von mir in Strömen. Das erste Mal in meinem Leben, so fuhr Speedy fort, dass ich fühlte, wie eine schwere Last von mir weggenommen wurde. Als ich aufstand von meinen Knien, wusste ich, dass etwas geschehen war. Ich wusste, dass ich nie wieder ein Verlangen nach Alkohol haben würde. Ich wusste, dass ich befreit worden war. Als er wieder auf seinen Füßen stand, sah er aus wie eine ganz andere Person. Er hielt seinen Kopf hoch, sein Gesicht war ruhig und Freude strahlte aus seinen Augen. Sein Zittern hatte ganz und gar aufgehört. Es war ein sehr langer Gottesdienst, der nahezu 6 Stunden dauerte, und als spät am Tag die Menge von über 3000 Menschen das Abendmahl gereicht wurden, da saß Speedy mit einem kleinen Glas Grapefruitsaft, gefüllt bis an den Rand, und seine Hand war jetzt so ruhig, dass er keinen Tropfen verschüttete. Das war der gleiche Mann, der so lange einen Schuss Branntwein in ein tiefes Wasserglas gießen musste, um ihn nicht zu verschütten. Das war der Mann, der mit dem Shadyside Hospital ins Delirium fiel, wenn er länger als 3 Stunden ohne einen Schluck geblieben war. Gott heilt diesen Mann auf der Stelle. Und er sah 20 Jahre jünger aus. Gott gab ihm die 20 Jahre zurück. Das ist der Gott, den wir dienen. Das ist dieser lebendige Gott, von dem wir sprechen. Und wenn Gott das kann, kann er alles. Und für mich ist dieses Buch, da sind lauter solche Geschichten drin, die sie Jahre nachdem es passiert ist, schreibt, damit sie sich sicher sein kann, dass es auch so wirklich ist. Jesus Christus ist gestorben, damit die Menschen wirklich Hilfe bekommen, dass die Menschen wirklich gesund werden. Jesus Christus ist gekommen, damit die, die in Not sind, wirklich geholfen bekommen. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist zu verstehen, wie Gott seinen Raum in unserer Mitte einnehmen kann, damit das für Menschen geschehen kann und bei uns in unserer Mitte Wirklichkeit wird. So glaube ich, müssen wir viel über den Heiligen Geist lernen. Denn der Heilige Geist, der ist bei uns immer merkwürdig belegt. Wenn jemand Heiliger Geist hört, dann gibt es ganz unterschiedliche Gedanken. Und sofort kommen Manifestationen. Und ich möchte irgendwann mal sagen, weißt du, das Allerwenigste vom Heiligen Geist ist Manifestation. Es ist so unbedeutend im Verhältnis zu dem, was der Geist Gottes eigentlich für uns bedeutet und uns tun soll, dass du darüber wirklich gar nicht nachdenken brauchst. Verstehst du, das ist so unwichtig. Das ist so ähnlich, als wenn du ständig über das Flattern in der Fahne sprichst, wenn du an Wind denkst. Ja? Mehr Bedeutung hat das nicht. Sondern es geht beim Heiligen Geist darum, welche Rolle er spielt von Gott her für diese Welt. Und der Geist Gottes ist der Teil Gottes, der jetzt gerade hier unten an uns, an Menschen am Wirken ist. Das sagt die Bibel. Und darüber sollten wir lernen. Wir müssen begreifen, dass der Geist Gottes der Wind Gottes ist. Und zwar der Wind im Sinne von Kraft, von Dynamis. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch noch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also diese erste starke Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass er uns zeigt, dass wir eine Zukunft haben, eine ewige Zukunft, dass er uns zeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Es gibt so viele Christen, die definieren sich durch ihre Sünde. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Ich bin ein Sünder, gerettet durch Gnade. Und der Satz ist ja zuerst völlig verständlich und ja, klar, ja, stimmt, ja. Aber weißt du, das ist den Satz, den kannst du nach deiner Bekehrung sprechen. Und dann darfst du den Satz vergessen, weil nämlich eigentlich sagt die Bibel, dass du durch dein Bekennen zu Jesus Christus ein Sohn des lebendigen Gottes geworden bist. Und deine Identität ist nicht länger ein Sünder, der durch Gnade gerettet wird. Deine Identität ist ein Kind Gottes, das aus der Kraft Gottes heraus lebt. Und das ist ganz wichtig, dass dieser Shift in unserem Kopf stattfindet. Denn wir können mit unserer Kraft, mit unserem sozialen Herzen, mit unseren Gedanken, können wir ehrlich gesagt überhaupt keinen Menschen helfen. Außer Mitgefühl ist da nicht mehr drin. Ich verstehe dich, ich kann mir vorstellen, wie weh das tut, du tust mir aufrichtig leid. Das ist, was wir können. Und ihr wisst, das ist für jemanden, der in brachialer Not ist, einfach zu wenig. Weil die Leute haben echte Probleme. Die Leute leben in solchen Zuständen, die sie nicht mehr beherrschen. Wie dieser Alkoholiker. Und dann ist es hier, dieses Bild von dem Windsurfer fand ich richtig gut. Also ein Windsurfer, so ein Kitesurfer, der hat folgende Sache. Der orientiert sich ständig nach dem Wind. Der weiß immer, von wo der Wind weht, sonst ist er aufgeschmissen. Ja? Wenn der das nicht weiß, haut es dem ins Wasser. Dann steckt es im Wasser und dann wird es schwierig. Das Aufsteigen ist gar nicht so einfach dann. Aber solange er den Wind im Auge behält, wo der weht, kann der ständig seine Segel in diesen Wind hängen und kann die Kraft nutzen, um unglaublich Speed zu kriegen. Also ich habe da im Urlaub, habe ich beobachtet, habe ich selbst fotografiert, die sind zum Teil so schnell geworden, die hatten so eine spezielle Montur unter ihren Surfbrett, dass sie rauskamen, das ganze Surfbrett war hoch und dann waren die nur noch auf so einem ganz kleinen Flügel, der so knapp unter Wasser, und dann sind die mit einer irren Geschwindigkeit da lang gezogen und allein durch die Kraft des Windes. So ähnlich ist es mit Menschen, die sich nach dem Heiligen Geist ausrichten, die ihren Segel in den Heiligen Geist stellen, die wissen, was Gott jetzt vorhat, die sich dann darauf ausrichten, wo seine Kraft jetzt hinzählt, und dann setzen sie ihr Segel und dann sage ich dir, und dann wirst du zu jemandem, der einen Dienst wie Catherine Kuhlman einfach hat. Catherine Kuhlman hat nur verstanden, ich muss mein Segel dorthin setzen, wo der Wind weht. Das war ihr ganz großes Ding, das hat sie vollständig kapiert gehabt. Und je besser du lernst, das muss man am Anfang auch ein bisschen lernen, beim Kitesurfen ist das gar nicht so einfach. Am Anfang hast du das Gefühl, also du hast dieses Problem, du hast die Füße, die stecken in irgendwas drin, was ungewohnt ist, darauf Balance zu halten. Das zweite ist, mit dem Drachen musst du versuchen, wie du den steuerst. Du musst erstmal begreifen, wo du da wie ziehst, damit das Ding wohin geht. Dann musst du begreifen, was es heißt, in welcher Stärke du den Wind nutzen willst. Du kannst nicht immer den Wind in voller Stärke nutzen, sonst steckt es dich nach 5 Meter aber frontal rein. Ja? Deswegen, du musst wirklich lernen, ein Gefühl zu entwickeln für diesen Wind. Und das ganz, das ist so parallel zu dem, wie man mit dem Heiligen Geist umgeht. Es ist so parallel, wie Gott mit uns kooperiert durch seinen Geist, dass wir lernen müssen, wo der Geist weht. Und die Bibel sagt noch, der Wind weht, der Geist Gottes weht, wo er will. Das heißt schon, wer den Willen hat, weil er ist Gott. Und wir müssen herausfinden, wie der Wind jetzt weht. Und wir müssen verstehen, wie wir unser bisschen Segel, und es ist ja nicht viel, ne? Es ist so ein bisschen Segel, was wir in diesen starken Wind hängen und was für eine Kraft sich dann entfaltet. Und wenn wir anfangen, dafür sensibel zu werden, wo der Geist Gottes jetzt weht und was er gerade tun will, dann erlebt ihr plötzlich, wie diese großartige Kraft Gottes, wie diese Power Gottes euch zu Dingen bringt, das hättet ihr nie für möglich gehalten, was er tut. Aber wir kommen nicht um das Stadium herum, sensibel zu werden gegenüber dem Geist Gottes. Wir kommen nicht um das Stadium herum, herauszufinden, wie funktioniert er mit uns. Und dann sagst du, ja, ich orientiere mich auf Jesus. Ich auch übrigens. Ich gucke, wo Jesus ist. Ja gut, haben wir ein Problem. Ich weiß, wo Jesus ist. Und Jesus ist momentan fix dort. Die Bibel sagt, dass Jesus im Moment zur Rechten Gottes sitzt. Ist nicht sehr dynamisch. Wir müssen begreifen, dass die Sensibilität, die wir brauchen, ist die Sensibilität gegenüber dem Heiligen Geist. Was wir meistens machen, wir sagen, oh Jesus, und dann, ihr wisst ja schon, wir machen ja schon die Handbewegung, ne? Was ist die typische Handbewegung, wenn wir Jesus sagen? Da oben. Zur Rechten Gottes, der Herrlichkeit. Und Jesus nimmt es ja auf. Wir kommen noch dazu. Das Zweite, was wir begreifen müssen, so wie der Heilige Geist Wind ist und uns klar macht, ich gebe die Richtung an, so ist der Heilige Geist ein Strom. Und du bist immer in einem Strom. Etwas bewegt dich immer. Also wir sind im Strom dieser Zeit. Haben wir das schon mal gehört? Ja, den Strom dieser Zeit. Das heißt, alles, was jetzt on vogue ist, wie man sich kleidet. Ich finde es immer witzig, wenn ich Bilder aus den 70er Jahren von mir sehe. Dann merke ich doch, wie mein Geschmack sich geändert hat. Ich würde das Zeug nie mehr anziehen. Ja, schon gar nicht die 15 cm hohen Schuhe. Ja, da merkt man sofort, was für Komplexe ich hatte. Ne? Versteht ihr, du siehst dann so diese, und selbst wenn es dann wiedergebracht wird, weil irgendwie schon Salomon der Meinung war, es gibt nichts Neues unter der Erde, also wenn sie es dann halt wieder auspacken und ein bisschen anders machen, so ganz toll haut es mich dann auch nicht wieder, wirklich. Ne? Aber wir sind tatsächlich im Strom dieser Zeit, da kommst du nicht drum rum. Du sprichst, wie man heute spricht, du machst deine Frisur, wie man so heute, die ganzen modernen Männer mit ihren Bärten, sorry, das gab es schon vor tausenden von Jahren, gibt es immer wieder und jetzt ist es schick, jetzt ist es ein Vogue, ja bei mir wächst halt nichts, also bleibt es halt so, nicht, aber versteht ihr mich, was ich meine? Ich meine, vor 10 Jahren wäre nicht ein Mann hier drin gesessen mit dem Bart. Also erzähl mir nicht, dass wir nicht im Strom der Zeit sind. Ich warte ja mal, wann Glatzköpfe endlich on vogue sind, Erich. Ja? Ja? Dann sitzen sie nachher alle so wie wir, dann kann man uns gar nicht mehr herausfinden. Was? Der Punkt ist, dieser Strom der Zeit, da bist du drin. Und dann gibt es noch so einen Strom deines eigenen Lebens, den Strom, den man so natürlich läuft. Also weißt du, du wirst geboren, dann gehst du in den Kindergarten, dann gehst du in die Schule, dann lernst du, wie man Dinge tut und dann lernst du irgendeinen Beruf, dann lernst du hoffentlich jemanden kennen, der dich auch mag und dann, wir übrigens vor 41 Jahren, nicht? Also haben wir Ja gesagt, seitdem heißt meine Frau Rehberg. Und heute also das standesamtliche Ding. Und auf jeden Fall, irgendwann triffst du jemanden, hast ihn total lieb und dann meistens kommen dann auch irgendwelche Kinder und dann hast du die Gedanken, wie kriege ich die Kinder bloß groß, ohne dass ich mich schuldig mache und blamiere, ja, und ich meine so, und dann beobachtest du ihren Werdegang, dann gehen deine Gebete irgendwie weg von deinem Werdegang auf ihren Werdegang und hey Leute, wir sind im Strom, ob du es willst oder nicht. Das ist dein Zeitlauf, das ist dein Zeitstrom, du bist da drin und du kannst da nicht entkommen. Du kannst sagen, ich steig aus, ja, ich mach die Wüste. Ja. Vergess es, auch das ist nicht unbedingt neu. In gewisser Weise sind wir alle in einem Strom drin und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass die Bibel sagt, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, also wer seiner eigenen Natur folgt, diesem Strom der Zeit, diesem Strom unserer Bedürfnisse, diesem Strom dieses normalen Lebens, wer seiner eigenen Natur folgt, dessen Leben ist auf das gerichtet, was seine eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und das Verrückte ist, je mehr sich die Menschheit anstrengt und je mehr die Menschen versuchen, die tollen Dinge zu machen, umso mehr habe ich das Gefühl, es wird nicht besser. Ja? Diese ganze Sicherheitsdiskussion, damit wir sicher leben können, ich bin mir ziemlich sicher, dass die uns eines Tages noch ins Gesicht schlägt. Wisst ihr, all diese Dinge, wo wir uns so anstrengen und denken, wir hätten es im Griff, ich halte es nicht, glaube nicht, dass es so ist, dass wir es im Griff haben. Ich habe eher das Gefühl, dass wir angewiesen sind, immer wieder nachzufragen, Gott, was willst du? Und da gibt es eine nette Geschichte, ein Typ, der sehr bekannt war, ein geistlicher Vater, vor ungefähr 150 Jahren hat er gelebt, der hat, lest das Buch, auf jeden Fall hat der eines Tages, damals war es üblich, dass die Männer, also Strom des Zeit, damals warst du als Mann nackt, wenn du ohne Hut, also du warst für die Leute nackt, wenn du keinen Hut getragen hast. Und Gottes Geist sagt eines Tages zu dem Mann, ich will, dass du keinen Hut mehr trägst. Und dann war das ein Riesenproblem für ihn, ne? Weil das war gesellschaftlich, in dem Strom der Gesellschaft, in dem Strom, wie die Leute drauf waren, war das gegen den Strom. Und Gott hat ihn aber nicht vom Haken gelassen, er hat dann seinen Hut, du weißt noch das Buch, ne? Er hat seinen Hut hingelegt und ist ohne gegangen, ist also quasi nackt oben ohne gegangen. Ja? Also Mann, und dann irgendwann sagt Gott, jetzt kannst du ihn wieder aufsetzen. Und das war die Lektion, wie er lernte, Gott gehorsam zu sein, wie er lernte, auf den Wind des Geistes zu achten und nicht auf den Strom dieser Zeit. Und wie ich das Buch damals gelesen habe, ich so, wer hat Lust auf sowas? Ja? Weil mir das so heftig erschien. Und heute würde ich sagen, das hat mir schon ziemlich früh ein Licht gezeigt, wie das bei Gott funktioniert. Wenn wir sagen, wir wollen, dass der Geist Gottes uns leitet, dann kann das unter Umständen auch mal komplett entgegengesetzt der Gesellschaft gehen. Muss nicht. Meistens ist es nicht, aber es kann sein. Und die Bibel sagt, wenn wir uns diesem Strom Gottes anbefehlen, dieses, wo Gott hin will, dann hat es am Ende Leben und nicht Tod. Und ich habe euch am Anfang ganz bewusst diese Geschichte vorgelesen. Schaut euch mal, stellt euch mal vor, ihr habt gelernt, euch dem Strom Gottes anzubefehlen und auf den Wind des Geistes zu achten. Und dann plötzlich kriegt er den Eindruck, hier ist jemand, das und das will Gott jetzt machen. Und während du es aussprichst, stehen Leute aus Rollstühlen auf, werden Leute gesund, die suchtkrank sind, verlieren Leute ihre schrecklichen Gebundenheiten und sind nie mehr der gleiche Mensch anschließend, weil Gottes Wind da war und du auf Gottes Wind reagiert hast, weil du dich in den Strom Gottes bewegt hast und er konnte dich hinsteuern, wo er wollte. Versteht ihr? Darum geht es beim Geist Gottes. Die Catherine Kuhlmann hat einen guten Satz gesagt und ich fand dieses Zitat ziemlich gut. Die hat nämlich gesagt, der Heilige Geist heilt und heiligt. Und wir kommen meistens, also wir kriegen das mit Heilen ja noch hin. Aber wissen wir auch, dass wir auf den Strom Gottes vertrauen müssen und auf seinen Wind achten müssen, damit wir heilig werden? Und ich erkläre das gleich. Die Sätze für Beheilung, ich habe da so ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, wo Jesus sagt, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und da nimmt Jesus selber in Anspruch, dass die Kraft, durch die er wirkt, der Geist Gottes ist. Und in Matthäus 10,1 und in Lukas 9,1, da spricht Jesus zu den Jüngern und er sagt, nehmt hin meine Kraft. Und die Kraft, die wird in Matthäus, wird sie Bevollmächtigung übersetzt, aus dem Griechischen genannt. Und bei Lukas wird sie Dynamis genannt, die Kraft. Und wenn einer sagt, ja, der Heilige Geist ist eine Kraft, habe ich doch immer gewusst, dann musst du Lukas 24, Vers 49 lesen, weil da heißt es, ich werde die Verheißung meines Vaters, und da ist Common Sense, das ist der Heilige Geist, ich werde den Heiligen Geist auf euch senden, bleibt in Jerusalem, bis ich die Verheißung meines Vaters, nämlich die Verheißung des Heiligen Geistes, auf euch sende, damit ihr mit Dynamis angetan werdet, mit Kraft angetan wird. Also es ist sehr deutlich, dass diese Dynamis des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes, das ist, was wir wirklich brauchen, um transformatorisch zu leben für andere Menschen. Versteht mich hier jemand oder ist das irgendwie komisch? Weil ihr seid so still, ja? Das heißt, die Kraft Gottes ist es, die diese ganzen Dinge bewirkt, die Menschen heilt. Und gerade Catherine Kuhlmann, wenn man das liest, sagt sie, es soll sich niemand einbilden, dass ich auch die geringste Kraft hätte, einen Menschen zu heilen. Und das stimmt. Wir können niemanden heilen. Und wenn wir es noch so nett wollen, das kann nur der Geist Gottes. Und das zweite, Heiligung. Über Heiligung stehen sehr viele Sätze in der Bibel. Aber eine Stelle, ich habe immer das Gefühl, der Hesekiel ist eigentlich ein Prophet aus dem Neuen Testament, der hat sich ins Alte Testament versteckelt. Ja? Der hat gesagt, ich komme mal 700 Jahre vorher und verstecke mich mal hier, bis mich alle finden im Neuen Testament. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Weil der Hesekiel, der bringt Programme, die sind sowas von neutestamentlich. Da sagt nämlich Gott, ich werde euer steinernes Herz rausnehmen. Dieses Herz, das so immun geworden ist gegen Not, gegen Anteilnahme, so immun gegen die anderen Menschen geworden ist, so auf sich selbst bezogen. Ich werde dieses Herz euch rausnehmen und ich werde euch ein neues fleischernes Herz geben, spricht der Herr. Und das wird durch meinen Geist geschehen. Durch meinen Geist werde ich euer Herz transformieren in ein weiches, anteilnehmendes, liebevolles Herz. Und wer will das nicht? Wer will das? Ich will's. Hey Leute, ich will das wirklich. Willst du es auch wirklich? Streck mal deine Hand so hoch, als wenn du es wirklich wolltest. Herr, schau, die wollen das. Und es geschieht durch seinen Geist. Oder die Bibel sagt, es wird nicht durch Heer oder Gewalt geschehen, sondern durch meinen Geist, sagt Gott. Es wird nicht geschehen durch unsere Kraftanstrengung, unsere Strategien, unsere Ideen oder auch nicht durch unsere Hingabe, Leute. Hingabe ist wichtig. Also Nachfolge ist kostenlos. Nein, ist eine Lüge. Ja? Nachfolge kostet was. Kostet nämlich dein ganzes Leben. Ja? Und Rettung ist kostenlos. Gott rettet dich kostenlos, ihm nachzufolgen kostet dich was. Und deswegen ist es wichtig, diesen Preis auch für sich zu überlegen. Aber dieses, das, was es dann tatsächlich macht, ist doch nicht dein guter Vorsatz. Du kannst so viel Christ sein, wie du willst. Ja, wisst ihr, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Ja, weil du das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Auch als Christ funktioniert das. Super. Wenn da nicht die Kraft Gottes kommt, wenn da nicht der Heilige Geist kommt in meinem Leben und aus meinem steinernen Herzen weiches Herz macht, wenn nicht die Kraft Gottes an mir wirksam wird und mein Leben transformiert, dann habe ich echt schlechte Karten, auch als Christ, nicht böse sein. Aber da haben wir doch diese Verheißung, dass Gott gesagt hat, ich schicke dir doch meine Kraft, nimm sie doch. Du darfst sie doch haben, kostenlos, die kannst du haben. Und dieser Heilige Geist, der will von dir Hingabe, der will von dir Gehorsam, aber wenn du das lebst, dann transformiert er deinen Charakter, er transformiert deine Persönlichkeit, dann bist du nicht mehr, wie du warst. Diese Entschuldigung, ich bin halt so, ist für Christen ziemlich out. Ja, weil Gott hat da was Neues vor. Ne? Er möchte gerne, dass wir eben nicht mehr verbittert sind, zum Beispiel. Wenn du in deinem Herzen verbittert bist, und dann gibt es ja viele Gründe, ne? Also die waren alle so böse zu mir, und gestern Abend habe ich mit einer netten Dame gesprochen, die hat zu mir gesagt, oh, ich habe alles vergeben. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Ja, wenn ich an die Person denke, dann hebe ich doch noch meine Frage. Ja, dann sage ich, okay, super, haben wir verstanden, wie vergeben du hast. Ja, aber die haben mir so viel Böses getan. Ja, genau. Stimmt, haben die. Aber was mache ich jetzt damit? Verbitterung zerstört dein Leben. Wenn du verbittert bist in deinem Herzen, das heißt, verbittert, woran merke ich, dass ich verbittert bin? Ganz einfach, wenn ich an Dinge denke, dann kommt schon bei mir die Magensaft nach oben. Das ist ein typisches Zeichen für Verbittern. Typisches Zeichen für Verbittern ist, wenn man Gott plötzlich Vorwürfe macht, warum er doch nicht eingreift, so was du heute Morgen schon aufgegriffen hast, warum er uns einfach immer durch das gehen lässt. Und wenn man Leuten gegenüber, an die schon gar nicht mehr denken darf, sonst grimmt es einem im Magen, dann ist man tatsächlich verbittert. Und wisst ihr, ich kann euch eins ganz sicher sagen, im Himmel wird niemand von diesen Verbitterten sein. Und es mag hart sein, dieses Wort. Aber die Bibel hat nun mal ganz klargestellt, wenn wir nicht vergeben und die Dinge bereinigen in unserem Herzen, können wir die Gnade Gottes gar nicht annehmen. Das ist ein Problem. Und was glaubt ihr, wie viele Krankheiten ihre Ursache in Verbitterung haben? Wenn dein Körper giftige Substanzen produziert, weil du so verbittert bist in deinem Herzen über deine Nachbarn, über deine Kollegen, über deinen Pastor, über deine Mitgeschwister, über die Gemeinde, über die anderen Gemeinden, nicht diese Gemeinde, natürlich all die anderen bösen Gemeinden vor dieser Gemeinde, oder über sich selbst. All das macht uns krank. Und das will Gott nicht für uns. Und dann ist die Frage, wie komme ich da aus dieser Nummer wieder raus? Wie komme ich aus meiner Bitterkeit, wie kann ich da heute aussteigen? Denn ich kann heute aussteigen. Und das muss man, da muss man sich ein paar Dinge gefallen lassen. Bist du bereit, deine Rechte an dieser Situation aufzugeben? Bist du bereit zu sagen, ich verzichte auf mein Recht? Zweitens, bist du bereit zu vergeben, auch dir selbst? Danke für den Einwand, man kann richtig verbittert über sich selbst sein. Bist du bereit zu sagen, Gott, wenn du mir vergibst, vergebe ich mir auch? Ich habe 1000 Chancen gehabt und habe 1001 Chance verseppelt. Es gibt so viele Momente und wisst ihr, ich habe das so schön gefunden, dieses Bild von diesem Schmetterling, das ist die Metamorphosis. Und genau diesen Begriff von Metamorphosis verwendet Paulus, um uns zu sagen, wie wir neu werden. Er sagt, wir verwandeln uns von einer hässlichen, blattfressenden, alles vernichtenden Raupe in einen wunderschönen Schmetterling. Ja? Das passiert durch seinen Geist an uns. Und manchmal sieht man in der Puppe nicht viel, aber da geht ganz schön viel ab. Manchmal hat man das Gefühl, man sieht nicht viel an sich selbst. Aber da geht ganz schön viel ab. Wenn wir den Geist Gottes erlauben, uns zu verwandeln, wird auch die hässlichste grüne Raupe zum schönsten Schmetterling. Das bin natürlich ich, die hässlichste grüne Raupe. Ja? Das nehme ich nur für mich. Ja? Ich möchte, dass ihr das versteht. Es ist wirklich, ihr habt in euch, von Gott seit der Entscheidung für Jesus, habt ihr die Genetik eines Schmetterlings. Und der Geist Gottes ist bereit, wenn du ihn lässt, wenn du loslässt von deiner alten Natur, wenn du loslässt von deinem Raupendasein. Ja? Keiner hat mich jemals richtig lieb gehabt. Das kann jede Raupe sagen. Oder gehst du rum, küsst Raupen. Seht ihr? Frösche werden geküsst, Raupen nicht. Also ihr müsst verstehen, wir haben alle diese Raupe irgendwo durchlebt. Wir waren alle Raupen, sozusagen. Und wenn wir uns nicht das gefallen lassen, dass der Geist Gottes uns metaphorisiert, verwandelt in das Bild dessen, nämlich in das Bild Christi, dann bleiben wir Raupen. Und im Himmel kommen Raupen nicht rein. Da ist Raupenverbot, stehen die Bäume unter Naturschutz. Nein, es ist Spaß beiseite, es ist wirklich viel ernster. Das Problem ist, dass viele Leute an dem, wo sie fast ersticken, aber sie sind nicht bereit, es auszuspucken. Und wir müssen ehrlich werden, wir müssen hingehen und unsere Sünden bekennen. Die Bibel mahnt uns dazu, bringt eure Sünden in Ordnung. Und nicht nur die eigenen, auch die an euch getan sind. Und oft ist dieser Weg schwer, weil wir gar nicht zulassen, dass es uns wehtut. Wir glauben immer, Helden sein zu müssen an der falschen Stelle. Ja, du hast recht, es war gemein, es war mies, es war böse, was mit dir passiert ist. Gesteh dir das doch mal ein. Und es hat furchtbar wehgetan. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du zugibst, es hat furchtbar wehgetan, weißt du überhaupt erst, was du vergeben kannst. Vorher ist Vergebung sehr oberflächlich. Hey, das war schlimm, Vater. Das hat mir richtig wehgetan. Aber Herr, weißt du, was ich von dir geschenkt hatte, ist so viel wertvoller. Ich vergebe. Ich mag Spider-Man. Da gibt es diese schwarze Spinne und diese rote Spinne. Hat jemand diese Folge gesehen? Spider-Man 3. Und da ist so ein Typ, der hat sich so geärgert, der ist so verbittert. Und dann wird er zur schwarzen Spider-Man, dann wird er zum schwarzen Bösewicht. Ja, ja, und zwar, weil er nicht vergeben wollte. Oder der andere, der Typ, der Sandmann, der nicht, das glaube ich war der Sandmann, der nicht vergeben wollte, der Spider-Man schwarz blieb ja dann Spider-Man schwarz, aber der Sandmann, der nicht vergeben wollte, die dort. Und dann am Schluss die beste Szene in dem Film ist, wo der Typ, der Original-Spider-Man, zu dem Mörder seines Großvaters, was dieser Sandman war, sagt, ich vergebe dir. Manchmal müssen Hollywood uns sagen, was normal ist. Ja? Ja, nur manchmal. Sind wir uns einig? Ich mag das noch mit der blauen und der roten Pille, aber okay. Wir müssen verstehen, dass diese Bitterkeit, die killt uns. Das Unvergebene killt uns. Und der Geist Gottes ist, wenn wir ihm erlauben, der bringt das alles an die Oberfläche. Der legt seinen Finger genau da drauf und sagt, hör mal, was Gott für dich hat, ist so viel besser als diese miese Bitterkeit, als dieser miese Ärger. Und es ist eine Lüge, dass du immer das Gleiche erleben musst. Es ist eine Lüge des Teufels. Du bist berufen, von heute an neue Erfahrungen zu machen. Völlig andere, völlig viel bessere Erfahrungen. Das ist, was Gott in seinem Programm für dich hat. Das musst du nicht weiterleben bis zum Ende deines Lebens. Und der Geist Gottes, das ist derjenige, der an uns wirkt. Und warum ist das so? Also hier diese zwei Stellen nochmal. Ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihnen geben und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Und Jesus sagt an einer Stelle, er sagt, hört mal zu, es ist besser, dass ich jetzt von euch gehe, Jünger. Und ich habe mir immer so vorgestellt, wer von euch hätte gerne einen Tag mit Jesus so richtig live direkt vor der Nase? Ja? Wir wären doch alle in der ersten Reihe, wenn es bei der Bestellerei ging, ne? Würden wir sagen, aber hallo. Und jetzt kommt Jesus und sagt, pass auf, du wünschst dir was, was schlechter ist, als was ich dir jetzt gerade geben möchte. Und ich sage, hä? Wie bitte? Ja, du wünschst dir was Zweitklassiges, ich habe euch was Erstklassiges gegeben. Wieso? Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe, sonst könnte ich euch den Heiligen Geist nicht senden. Also Jesus hat den Eindruck, dass der Geist Gottes im Moment für uns viel besser ist. Und ich habe Jesus gefragt, ich meine, man spricht ja dann mal mit dem Herrn darüber, warum ist das so? Und ich kann es noch nicht ganz erklären. Ich kann nur so viel erklären. Jesus sagt an einer Stelle, wenn das Samenkorn nicht stirbt, kann es nicht viele Samenkörner produzieren. Das heißt, könnte das vielleicht so sein, dass der Heilige Geist da ist, weil er aus uns sowas Ähnliches macht wie Jesus, sowas Unverwechselbares wie dieses erste Korn, und dass es ganz wichtig ist, dass der Geist Gottes eben in uns wirkt und nicht wir nur vor uns Jesus haben, der uns zwar tolles Beispiel ist, aber der eben nicht in uns, sondern außerhalb von uns ist. Ja? Könnte es nicht sein, dass der Heilige Geist genau die richtige Adresse ist, um aus uns grünen Raupen wunderschöne Schmetterlinge zu machen? Und genau deswegen brauchen wir viele Tage mit dem Heiligen Geist, viel Umgang mit dem Heiligen Geist, damit wir wissen, wo sein Wind geht, wie seine Strömung ist, und indem wir lernen, was er noch aus unserem Leben rausholen muss. Und wir brauchen die Geduld, bis die Dinge soweit sind. Ich erkenne immer Menschen daran, wie stark Gottes Geist an ihnen wirken kann, erkenne ich eigentlich ganz stark daraus, wie stark sie verstanden haben, dass Dienen schön ist. Leute, die herrschen wollen, die gab es schon die ganze Zeit auf der Welt. Fang bei Genghis Khan an und mach weiter. Also die Kette ist endlos der Despoten. Auch in der Kirche. Aber Leute, die gesagt haben, ich bin gekommen zu dienen, und das ist die Erfüllung meiner Aufgabe, davon gibt es nur ganz wenige. Genau genommen einen. Es gibt nur einen Gott, der dienen wollte. Es gibt 1000 Götter, die sich bedienen lassen wollte. Und manchmal sind wir auch so kleine Götter. Manchmal sind wir kleine charismatische Götter. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, ich war früher in der Pfingstgemeinde, ich war ein bisschen nicht mehr da, hat gesagt, der Charakter. Das tut mir immer weh, wenn man das über charismatische Gemeinden sagt, der Charakter. Warum? Wenn der Heilige Geist an uns wirkt, verändert sich unser Charakter. Der Heilige Geist zeigt sich nicht darin, dass wir Zungen sprechen. Der zeigt sich nicht darin, dass wir Wunder tun, sondern der zeigt sich vor allen Dingen, dass unser Herz transformiert wird in ein Herz wie Jesus. Dass unser Charakter die Formen Jesus formen. Daran zeigt sich der Heilige Geist. Denn Jesus sagt, prüft nicht die Ausdruck der Kraft, prüft die Frucht, die dabei rauskommt. Guckt, was hinten rauskommt. Was das Ergebnis ist. Und wenn das Ergebnis ist, ich mag wirklich, ich weiß nicht, wie die Mutter Teresa von Kalkutta drauf war, theologisch gesehen. So, ich habe nie mit ihr gesprochen. Aber eins weiß ich. Die hat so einen tiefen Eindruck hinterlassen. Und die hat nur eins gemacht. Die hat gedient. Die hat nichts anderes gemacht. Die hat die halbtoten Leute von der Straße gesammelt und hat sie gepflegt und ihnen gedient. Und ich wünsche mir etwas von dieser Salbung in unserer Gemeinde. Ich wünsche mir etwas von dieser Salbung in meinem eigenen Leben. Viel mehr noch. Dass wir so bereit sind zu dienen, dass wir unseren ganzen Dienst, den wir haben, als Dienst verstehen. Weißt du, Dienst ist nicht die Autorisierung, ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Dienst ist die Einladung zum Dienen. Und deswegen sagt Jesus, wer unter euch der Erste sein will, der sei der Diener aller. Wer der Erste sein will, der mache es mir nach und verschenke sein Leben an die Menschen. Und da merke ich, das ist, wo der Geist Gottes hin will. Das ist, was der Geist Gottes, wo er hinweht. Natürlich, ich liebe das. Ich liebe das, diese großen Veranstaltungen, wo 1000 Leute krank reinkommen und 1000 Leute gesund wieder rausgehen. Ich liebe das. Ja? Aber ich glaube, dass wir nicht dorthin kommen, ohne dass wir zu diesen Dienern werden. Diesen Dienern Gottes, die einerseits auf den Wind achten, wie der gerade weht, andererseits sich dem Strom dieser Zeit entziehen und den Strom Gottes folgen. Und drittens, die sich die Schürze umbinden, um allen Menschen zu dienen. Ich glaube, dass die drei Punkte entscheidend sind, wenn es um den Heiligen Geist geht. Den Wind beachten, wo er jetzt gerade weht. In dem Strom sein, den er erzeugt, der völlig anders ist wie der Strom dieser Zeit. Und sich die Schürze umbinden und zu sagen, hey, du bist ein Diener Jesus, ich bin ein Diener. Lass uns den Menschen dienen. Ich glaube, damit verändert sich die Welt ziemlich schnell, wenn wir das befolgen. Und die Kraft dafür hat Gott uns gegeben, die ist auf uns gekommen. Das ist, warum der Heilige Geist kommt, dass wir dann Zungen sprechen und dass es schön ist und Worship und so. Alles toll, Gott liebt ja unsere Seele. Aber der will Transformation. Er will, dass wir umgestaltet werden in Christus.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.